Hallo zusammen, ich bin Nick und ihr hört den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Leute suche, zu Fußball und Subkultur.
Kannst du so richtig geil die Bahn ziehen, also und guckst dann auf den Wald, die Vöglein zwitschern und die Welt ist in Ordnung, ja? Da brauchst du in Kreuzberg in der Hundescheiße rumzutacken. Nee, ist so, was soll ich dort, weißt du, wo irgendwelche Hipster mich aufregen, weil sie scheiß Bärte haben? Oder an jeder Ecke irgendeiner mit Latte Macchiato in der Hand rumläuft. Das ist nicht mein Ding. Also die Sorte von Großstadt brauche ich nicht.
Der Typ, der das romantische Badevergnügen dem Kreuzberger Kiez vorzieht, ist, ich stelle vor, Moses Arndt. Anfang 50, Punk der ersten Stunde, Fan seiner Outdoor, Gründer des ersten Piercingladen im Saarland. Ganz Punkrock-Light und erheben wir uns bei Bier und Schnitschen. Viel Spaß mit Folge 14.
I thought he had it sussed, fighting the law with the rest of us. Smoking, drinking, acting cool, and they started treating him like a fool. And he stayed on his own for most of the time, dreaming dreams of life of crime. In and out of trouble, he cheated and lied. Who would have thought he'd join the other side? He's in a riot squad.
Schon viel früher Fanzines gemacht. Ich habe das allererste Heft war das 8. Buch Mose. Das ist schon 1980 rausgekommen mit 40er Auflage. Und dann ging es weiter mit Das Brava Nestoid, Die Rache des kleinen Mannes, auch so ungefähr 80er Auflage. Und dann später Vox Vulgi, was dann schon hochging bis auf 1600. Aber das waren so ganz typische A5er Heftchen, ja, die dann bei Konzerten per Hand verkauft wurden.
Und wie du ja schon gerade erwähnt hast, 1980 dein erstes Fanzine.
Ja.
Da ist der Punk ja eigentlich fast mehr oder weniger gerade kurz vorher erfunden worden oder entdeckt worden.
Ja.
Wie kam der, also wie hast du ihn hier vor der Haustür erlebt?
Also vor der Haustür war das folgendermaßen, es gab erstmal keine anderen Punks, ja. Du hast zwar irgendwie über so legendäre Artikel wie, erstmal über die Musik, ja. Es gab da so eine Band Sex Pistols irgendwie, beziehungsweise, dann kam Artikel im Stern oder in der Bravo, ganz wichtig, die Bravo, ja. Wenn du 15 bist, hast du damals natürlich die Bravo gelesen, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Und da waren zum Beispiel auch so Punks abgebildet. Ja, da muss man schon mal so sehen, die ungefähr aus. Und auch diese ganze Einstellung, jedenfalls bis halt 15, 16 willst du rebellieren und es herrscht halt die totale Langeweile. Du bist völlig angekotzt von diesem Hippie Gedöns, das um dich rum existiert, ja, das ist schon ziemlich am Ende und ausgelutscht und es ist einfach scheiße, ja. Und die Alternative Punk war halt so, also der erste Punk, den ich live gesehen habe, war original ich, indem ich mir die Haare hochgemacht habe und habe dann in den Spiegel geguckt und dann habe ich so einen Punk gesehen, ja. Und dann ein paar Tage später war es aber schon in Saarbrücken, liefen ein paar rum, ja, so rund um St. Johanner Markt, da gab es vielleicht so 10, 15 Punks und wenn da so ausgesehen hast, ja, da kam direkt jeder, oh, Bruder und hallo, direkt Freunde halt, ja. Und zwar auch wirklich richtig gefährlich. Und unter anderem in Neunkirchen gab es auch zwei Punks, ja. Und von daher war diese Kontaktaufnahme dann ganz schnell gelaufen. Ja, von der richtigen Szene konnte man, also dass da irgendwelche Bands oder Konzertorte existiert hätten, war gar nichts. Man ist halt in irgendwelchen Freak-Kneipen rumgehangen. Oder St. Johanner Markt war so ein Treffpunkt. Oder was haben wir noch gemacht? Einfach durch die Straßen gezogen. Ja, weil das war Abenteuer pur. Du bist rumgelatscht. Ich weiß noch, in Saarbrücken, Mittwochmittag, 16 Uhr, ich mit meiner Freundin, die war auch 16, abstehende Haare, ja, und dann kommt so ein Moped-Lad, ja, hält an, zieht den Helm ab und haut meiner Freundin den Helm voll ins Gesicht rein. Ja. So am helllichten Tag offene Straße. Und da war richtig viel los. War noch so ein anderer Typ dabei, der hieß Panzer. War früher ein Punk, später wurde er dann Nazi-Skinhead. Mittlerweile ist er tot. Und der hat so eine Kette um den Hals gehabt. Ja, so eine richtig schwere Fahrradkette oder irgendwas. Und dann hielten immer mehr Autos an. Wir haben gedacht, die helfen uns jetzt. Ja. Aber das Gegenteil war der Fall. Ein normaler Passant hat Panzer die Kette abgenommen und hatten damit richtig verprügelt vom Karstadt. Und das Publikum hat drumherum gestanden, hat geklatscht. Ja, weil diese die Leute konnten damit nichts anfangen. Ja, die wussten nicht, was ist das überhaupt? Das waren so fremd aussehende Leute. Das war für die voll der Angriff, wenn du nur anders ausgesehen hast. Ja? Wir waren jetzt nicht gerade die dickarmigen, also angstmachenden Typen, ja? Sondern das Gegenteil. Wir waren ja Kinder. Ja?
Und was war für euch
trotzdem diese Gewalt, dieser Hass? Ja? Das war halt, da habe ich genau gewusst, ja, super, jetzt stehe ich auf der richtigen Seite.
Ich wollte gerade fragen, was war für dich damals Punk? Ich meine, heute gibt es eine fertige Infrastruktur, du kannst Bücher lesen, da weißt du genau, was dann Sache war. Aber was war zu der Zeit?
Das war ja Bücher spannend, und die Infrastruktur nicht. Genau. Du hast das ja jeden Tag neu rausgefunden. Ja? Du hast irgendwie, für mich war das in erster Linie nicht so sein wie die Hippies. Ja? So wollte ich weder aussehen noch irgendwie. Oder diese riesige Friedensbewegung, die es damals schon gab. Also dieses politisch, wie soll ich sagen, das war für uns schon alles zu eingesessen. Ja, du wolltest ja was Eigenes aufziehen, ja, und warst dagegen, weil für uns war das dann alles verlogen. Ja, du wolltest ihn einfach vor den Koffer scheißen und auch nicht in gewissen Bahnen reagieren, sondern das Spannende war ja, du hast ja selbst als Punk nicht gewusst, wie reagiere ich jetzt auf dies oder jenes, ja, sondern es war ja einfach nur der absolut nackte Protest. Ja, das war erstmal diese Aussage, ja, ich bin gegen alles, ja, und bin für nichts, ich habe gar keinen Plan. Ich sag nur, eure Welt, ja, damals war dieser NATO-Doppelbeschluss gab es noch nicht, aber diese ständige Angst vor dem Atomkrieg, weißt, oder wie geht's weiter, was man halt als Teenager auch so durchlebt, ja, und die Antwort war aber dann nicht vorgefertigt, ich mache jetzt das und das, sondern ich sag jetzt, dass ich erstmal gar nicht weiß, was ich mache, ja, sondern ich sehe einfach nur so aus, dass sich jeder aufregt. Ja, und fertig aus. Das war's.
Ich wollte gerade fragen, gab es Geschäfte oder gab es Läden oder irgendwie eine Idee, wie du da rumläufst? Also du hast ja immer erzählt, du hattest die abgeschnittenen Haare.
Klar, da gab es nicht mal Haarfarben. Ich meine, es gab zwei, drei Punks. Sid hieß der eine, bezeichnendermaßen. Ja. Super geiler Typ, der war gestylt, der sah halt aus wie Sid Vicious. Und Papa war Apotheker und der ist halt wirklich nach London geflogen. Ja, und hat dann Haarfarben sich dort besorgt und zurückgebracht. Gibt's auch von Boskops Frisch aus England. Ja, dieser Song, das war damals wirklich gang und gäbe. Wenn jemand in England war, hat er sich dort ein Clash-T-Shirt gekauft.
Der Clash auf mir, der Biss ist auf Kleber. Frisch aus England, frisch aus England. Das ist eine Albert! Frisch aus England, frisch aus England. Aber von euch abbrechen, hat er das nicht gehört. Aus England, aus England, das ist angeblich, angeblich.
Oder dann haben wir uns so Armbind gemacht, bei mir stand drauf: Be careful, venereal disease. Vorsicht, Geschlechtskrankheit, ja? Und damit bist du dann so durch die Straßen gelaufen, dann jeder dachte, hey, was ist mit dem los? Ne? Das ist total irre.
Aber wie gesagt, du warst, das war Anfang der 80er.
Also im Saarland gab es nichts, keinen Laden. Es gab Badges kurz da kaufen. Wie hieß denn der Laden? Am St. Johanner Markt in so einer Seitengasse, der hat so Patchouli-Duft, vergesse ich nie, wie es da gestunken hat.
Aber nicht der Kavum, den es heute noch gibt?
Nee, Kavum hieß der nicht. Oder war das Kavum? Nee, aber nicht dort in dem Laden, aber es gab, könnte sogar sein, dass das ganz, ganz alte Kavum war. Jedenfalls gab es da drei verschiedene. Einer war Sid, wo das Geburts- und Todesdatum drauf stand. Und Clash und noch irgendwas anderes. Und das war es dann halt.
Ja. Wie bist du auf Fansigns gekommen? Ich meine, das war zu der Zeit ja eigentlich auch nicht üblich, oder?
Es gab dann einen Typ, der hat in Saarbrücken das erste Fanzine gemacht, saarländische 40er Auflage. Oder ich habe dann auch, irgendwo beim Konzert auch mal eins in die Hand gedrückt bekommen. Und habe dann halt direkt losgelegt, ja. Da war mal irgendwo ein Konzert oder diese Erlebnisse auf der Straße, ja, die hast du dann halt irgendwie, das war halt einfach geil. Fanzine eine Marke, das war das absolute Kommunikationsmittel. Ja, über den Verkauf bist du schon ins Gespräch gekommen. Du hast gewusst, da war so eine Attitüde, wo irgendwelche Leute wollten cool sein, weil sie sagten, oh, ich habe ein Fanzine gemacht. Normal war es am Anfang so, hey, ein Fanzine, geil, kaufe ich sofort, ja. Und später dann, nee, ich habe doch schon mal eins gekauft und so, ja. Wurde gemerkt, da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, ja. Die Leute, wo wirklich Interesse hatten an irgendwelchen Sachen, und dann fing es halt an, Bands, hast gewusst, der findet die Band cool und der nett und so weiter und so fort. Ja, also super Kommunikationsmittel, du warst da dein eigener Herr. Es wurde nichts gefiltert. Es war im Prinzip auf einer ganz kleinen Ebene das, was heute oder was dann später im Internet oder heutzutage immer noch dort abgeht. Ja.
Was gab es so für Konzertläden früher da hier im Saarland?
Es gab in Saarbrücken gab es das Ei, ja. Das hieß Ei wie Auge. Nicht wie das Ei, und die hatten vorne eine Videokamera, das war halt total futuristisch, ne? so Clockwork Orange-mäßig, weil vorne stand es vor der Tür und die haben mit der Kamera gesehen, wie er draußen steht, lass dich halt drüber kaputt, ne? Weil an jeder Ecke sind scheiß Kameras. Und dort waren aber nie Konzerte, dort war auch so ein bisschen Szenetreffpunkt, ansonsten war im Jutz-Förster-Straße, dann im Jutz-Neunkirchen war mal ein Konzert und im ganz alten Jutz-Homburg haben wir mit die ersten Konzerte gemacht, wo teilweise haben nur die saarländischen Bands gespielt.
Was gab's da so für Bands? Also mir sind da eigentlich gar keine bekannt. Also ich kenne da null Namen.
Richtig geil war Tod durch Müsli. Die haben auch eine Single gemacht, glaube ich. Das waren aber eigentlich auch Hippies. Also die haben auch die Müslis. Müslis war unser Schimpfname für Hippies halt, ja. Scheiß Müsli. Und Tod durch Müsli war halt schon der geile Name. Und die Musik war halt irgendwie so eine Art Punk, ja. Dann Wohnblock D, Rank Xerox, aber das war alles so Art diese Kassettenszene, die es damals gab, ja. Mehr studentisch angehaucht, so diese Straßenpunk-Musik, wie sie heute gibt oder dann später entstanden ist, die war am Anfang noch gar nicht existent. Da gab es dann aus Kaiserslautern Karlschlag, hießen die. Die haben dann auch im Saarland mal gespielt und meistens war es dann halt wie gesagt in irgendwelchen Jurzen oder in der Försterstraße. Försterstraße, wichtiges Konzert, war aus Hannover, Hansa Blast-Konzert war Initialzündung auch. Beziehungsweise Tonsteine Scherben, seltsamerweise. Also es war halt so, dass die Punks, das waren ja so wenig, wir waren ja nur so 40 im ganzen Saarland, ja. Wir haben uns dann so am Rande von irgendwelchen Hippie-Festivals getroffen und haben da so unser eigenes Klüppchen abgezogen, ja. Und dann war halt bei Tonsteine Scherben, das war halt relativ lächerlich, weil Rio Reiser da einen auf Johnny Rotten gemacht, weil so ein langes Hemd und irgendwie so sich so bewegt. Da dachte ich, hey, was ist mit dem jetzt los? Früher war der doch ganz anders. Also das war vor seiner Popphase. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. Und für uns als Homburger, also beziehungsweise ganz am Anfang war ich halt immer in Neunkirchen, weil hier diese minimale Straßenpunk-Szene existiert hat.
Wo hat die noch existiert hier in Neunkirchen?
Och, wir sind da nur zwischen Dr. Schluck, Töff und zwei anderen Kneipen rumgelatscht. Ja, also da war wirklich, da sind zwei Leute sind dazugekommen, waren nach 3 Wochen wieder weg. Das war halt dann der Riesenaufriss, auch für die Eltern. Ja, wenn da Punk wurdest, da war halt total die Welt im Arsch. Und da hast du halt auch gesehen, manche sind gekommen, die wollten mal gucken, wie ist das so, ja, wenn ich bunte Haare habe und laufe durch die Straße und krieg aufs Maul. Und andere sind halt dabei geblieben. Ja, und das ist halt irgendwie immer so weiter gewachsen. Jedenfalls in Neunkirchen war dann, weiß ich nicht, im Jutz war mal eine Fehler, sind wir als Homburger, da gab es in Homburg schon ziemlich früh eine starke Szene. Und wir haben dann dort das alte Opernhaus übernommen, da waren auch nur Hippies drin und haben da ziemlich früh Konzerte gemacht. Wo wir selbst eine Band gegründet haben, unsere Band hieß Inzucht. Wir haben dann UHL gecovert und so und haben dann ein Konzert gemacht, einmal mit einer Heidelberger Band. War auch sensationell und zwar war das so, während dem Auftritt von Karlschlag, war glaube ich als Vorband, kam die Polizei reingestürmt mit Maschinengewehren im Anschlag, also so Uzis, und vor jedem Fenster stand einer mit Maschinenpistole. Und der Polizei, der Einsatzleiter kam rein und sagte, wir wollen hier keine Berliner Verhältnisse. Völlig genial. Das war, glaube ich, wann war das? 82 oder so. Aber so hat das Ganze dann angefangen und dann später ging es ja vom Open House an Bahnhof und dort waren dann eigentlich ganz schnell ganz viele Konzerte, hat normal gespielt und dann hast du halt gesehen, kamen die Leute aus der Pfalz, so Bereich Kusel oder die Lautra. Und aus Saarbrücken eher weniger, ja, weil die Szene war dort irgendwie schon, die hat sich auch schnell gewandelt. Da war dann eher so eine Straßenpunk-Szene, die aber eher so aus Obdachlosen bestanden, so, die einfach auch dort, die es nicht hingezogen hat. Und ja, das hat sich dann halt so entwickelt. Ja. Dann war Homburg war dann eigentlich ziemlich schnell mit dem Jutz am Bahnhof Brennpunkt.
In Sachen Hardcore wird dein Name mit prägend beschrieben. Liegt daran, dass du zum einen das Trust-Fenster mitbegründet hast. Kriegt man, glaube ich, heute noch am Bahnhofskiosk.
Ja, oder? Ja, klar, das existiert. Die haben jetzt 30 Jahre, das ist auch so Anachronismus im Prinzip. Die machen auch immer noch, das sieht noch genauso aus wie damals, wie 1986. Und es ist der gleiche Inhalt. Und Dolph ist als letztes Gründungsmitglied noch dabei. Und die machen halt genau das Gleiche, ja. Existieren aber aus irgendwelchen Gründen noch, keine Ahnung. Also ich finde es ziemlich uninteressant, ehrlich gesagt. Ja, und völlig überflüssig.
Also ich habe nur einmal eine Ausgabe gekauft und ich kam mit dem Inhalt, ja, ist nicht die Musik, die ich hier zu Hause stehen habe, von daher war da nicht viel dabei, was ich...
Es ist halt diese Sache Maxim Rock'n'Roll, du hast vorne Kolumnen, wo irgendwelche Leute was mehr oder weniger
Interessantes Maxim erzählen. Maxim Rock'n'Roll muss man vielleicht dann den Leuten aufklären, kommt aus Amerika,
genau.
Ist sowas wie
das war Überheft. Das war ein Fanzine. Der Witz war ja auch einfach am Trust, warum das so erfolgreich war, oder später das Zap, regelmäßige Erscheinungsweise. Ja, du konntest dich drauf verlassen, du hast gewusst, wann es ein Konzert, was ist passiert und so. Das war das A und O. Der Inhalt war wirklich fünftrangig. Es war nur wichtig, also beim Zap habe ich das wirklich sowas von gemerkt. Ich kam ja dann monatlich raus und die Leute, die haben mir, das war qualitativ inhaltlich jetzt nicht der Überhammer, ja, oder hat da irgendwelche Richtungen vorgegeben. Aber das lag original am ersten vom Monat in deinem Briefkasten. Und sowas ist halt geil. Fahre ich auch voll drauf ab, ja. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und dann konntest du einfach einen 5-Mark-Schein an mich schicken, ja. Da habe ich mir dann eine Villa von gekauft. Und
mein Scherz.
Jedenfalls für 5 Mark hast du 3 Ausgaben gekriegt oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Also inklusive Porto. Und dann war es halt abgedeckt für die nächsten 3 Monate. Fertig aus. Und das war das Ding.
Ja, Zap, was hieß das? Das ist eine Abkürzung, nehme ich mal an, oder?
Zap heißt so viel wie Angriff, ja, oder Gegenangriff. Oder ist nur ein Wort aus der Comicwelt. Es gab auch, dann habe ich später rausgefunden, ein ziemlich bekanntes Comic-Fanzine in Amerika, das hieß auch Zap.
Du warst ja relativ, also das Trust hast du ja zuerst mitbegründet und geschrieben, bist dann irgendwann da ausgestiegen und hast dann dein eigenes Heft mit dem Zap gegründet.
Genau, ab 88.
Und wenn man jetzt liest, auf dieser Wikipedia-Seite, auf dieser komischen, dann kommen halt auch so Namen vor, wie Karl Nagel zum Beispiel als Mitschreiber. Du hattest von den Mitschreibern her schon richtig namhafte Leute, also so im Nachhinein
betrachtet. Am Schluss schon, klar, obwohl Nagel war, glaube ich, war der am Anfang schon mal dabei. Zu Anfang habe ich ziemlich viel auch selbst gemacht, aber das war dann so ein Selbstläufer, wo dann auch immer mehr gute Leute sich auch entwickelt haben. Ja, wo dort in Form zum Beispiel Martin Bisser, das war ein absoluter Glückstreff. Also, was der Typ, der ist ja leider schon tot, das war in meinen Augen der beste, also der hat als Fanzine-Macher angefangen, ja, totaler Fan und hat dann so eine, wie soll ich sagen, so ein Intellekt gehabt und so wahnsinnige Schlüsse und die Artikel, die waren, auch wenn die Band total scheiße war, uns hat sich nicht interessiert, ja, aber der hat diese Zusammenhänge und was weiß ich, der konnte so geil schreiben und hat das aber auch so vereinfacht, also nicht verkopft oder so, das war einfach, der Typ war Kult. Ja, in meinen Augen wirklich der beste Pop-Journalist in Deutschland. Ja, hat ja später für zig Zeitschriften geschrieben und was weiß ich. Ich habe zu dem irgendwann gesagt, pass auf, du kannst bei mir schreiben, was du willst, ich bezahle dir Festgehalt. Kriegst jeden Monat, wenn du gar nichts schreibst, ist auch gut. Schreib einfach irgendwas, aber das war einfach meine Art und Weise, um den Respekt oder mein Fantum ihm gegenüber auch zu zeigen. Ja, ich habe da der Typ, der hat so ein Talent. Und er ist auch so ehrlich und den kannst du nicht verbiegen. Ja, wie er dann bei anderen Zeitschriften vielleicht, weil die eine gewisse Schiene haben, der konnte bei uns machen, was er wollte. Ja, und daraus ist ja dann auch das Buch entstanden, was in meinen Augen auch ein total wichtiges Buch ist, weil dort genau die Frage, die du mir vielleicht später stellen willst, wie kam es vom Punk zum Hardcore? Ja, wie ist aus Hardcore und warum überhaupt
Punk entstanden? Das wäre jetzt die nächste Frage, wobei ich sie auf dich erstmal bezogen hätte, weil du ja, wie gesagt, wir hatten ja eben das Thema Saarland und da hast du erzählt, dass du so punktechnisch unterwegs warst. Hast dann so Bands wie Normal genannt, Und von da bis zu diesem Punkt Hardcore, das ist ja schon eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Weg.
Richtig, es war halt so, was auch ganz wichtige Stadt für uns immer war Freiburg. Ja? Die Homburger sind immer mit 2-3 Autos, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, nach Freiburg ins AZ gefahren zu Konzerten. So. Mhm. Und dort war das pralle Leben, ja, was dort abging, unglaublich. Ja? Da waren hunderte von Punks, die kamen aus dem Ruhrgebiet, aus Berlin. Da war ich einmal in Silvester, hat gespielt Slime, Normal, Betonkombo und noch eine andere Band. Also, und alle vier Bands standen am Schluss auf der Bühne und das war so ein riesiges Kellergewölbe und es waren wirklich nur hardcore gestylte, also Nietenjacke, abstehende Haare, so dieses totale England-Bild, ja. Also krass, ja, richtig geil. Und dann hast du aber innerhalb von Monaten oder kürzester Zeit kamen auch Leute zu Punk, die dann mit harten Drogen zu tun hatten, ja, oder die halt gar nichts zu tun hatten, ja, wo du halt gemerkt hast, boah, mit dem Arsch will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, ja. Und dann kam ja wiederum aus Amerika die Hardcore-Szene, ja, Black Flag, musikalisch nicht zu toppen, ja, die Brutalität und auch die Aussagen, viel radikaler eigentlich als das, was normal gemacht hat. Legendären Chaostag 1984 in Hannover, wo es riesiges Straßenschlacht gab. Und da war zum ersten Mal, wo wir so Italiener gesehen haben, aus Mailand, wo es eine unheimlich starke Ami-Hardcore geprägte Szene gab. Und die sahen aber völlig anders aus wie wir. Ja, sie hatten nicht die fetten Nietenjacken, sondern die hatten so Bandanas und Turnschuhe und also total andere Kleidung. Ja. Und das war dann für uns auch, wie soll ich sagen, ein modisches Ding, um sich dann von den Strömungen, die wir nicht so gut fanden, sag ich mal, einfach im Punk abzusetzen. Ja? Weil dort war die absolute Energie. Ja, abgesehen von, dass dann Straight Edge aufkam, ja, wo viele Leute gedacht haben, ich habe keinen Bock, mich zu den Pennern in die Kotze zu legen. Das war noch nie mein Ding, was am Anfang im Punk auch nicht so war, sich zum Opfer machen oder so. Ja, sondern es war halt immer unheimliche Energie und Power. Ja, dass du einfach rausgehst und suchst die Konfrontation und die kriegst du dann auch. Und dann war ja auch innerhalb von der Punk-Szene, wo die Skinhead-Szene dann daraus entstanden ist in Deutschland, waren ja fast alles Ex-Punks zu Anfang, da hast du dann auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Weißt du, jeden Samstag auf dem Konzert, wo du gewusst hast, es knallt sowieso, ja, es war irgendein Klaus Dieter mit dem und der härteste Anarcho-Punk war dann 2 Wochen später mit Klatze unterwegs und dann 5 Wochen später wieder umgedreht, ja, dieses dämliche Pseudopolitik-Gehabe, also völlig Banane halt, ja. Da habe ich auch Sachen erlebt mit Böse Onkels beim Peter ins Testtube-Babys-Konzert in Köln, ja. Da war es echt lebensgefährlich, als Punk da rumzulaufen, ne, weil da waren nur Klatzen unterwegs und das war eigentlich ein riesiges besetztes Haus von irgendwelchen Hippies. Also das war eine bizarre Situation, wo du heute gar nicht vorstellen kannst, ja, in der heutigen Welt. Also es war Abenteuer pur. Aber auf der anderen Seite, diese Hardcore-Szene, sorry, bei der Kälte, die war halt musikalisch und auch mit Straight Edge und so, das war halt richtig Power.
Ja, was warst du Konzern auch so Straight Edge-mäßig unterwegs?
Nee, ich habe, also ich war nie, sag ich mal, so Komasäufer oder sowas. Klar, wir haben mal abends ein Bier getrunken.
Wir müssen das aber Straight Edge den Leuten auch wieder erklären.
Straight Edge bedeutet Don't Drink, Don't Smoke, Don't Fuck, hat mit Vegetarismus erstmal gar nichts zu tun. Ja, später wurde ja alles durcheinander geworfen, Veganismus und was weiß ich. Ja. Es ging da in erster Linie drum, diese destruktive Scheiße, die hat passiert ist, dass Leute wirklich total besoffen zum Gig schon kamen, von den Bands gar nichts mitgekriegt haben, sondern es ging nur noch um Schlägereien. Ja, jeder gegen jeden hat sich auf die Fresse gehauen und wenn du Glück hast, sind vielleicht nur ein paar Skins gekommen und dann hat es richtig geballert, ja, also es war wirklich, wie soll ich sagen, völlig apokalyptisch, ja, in manchen Läden und so, das war schon Endzeitstimmung, weißt du, wo du gedacht hast, irgendwann macht keinen Bock, ja, das war's halt, ja, und bei Straight Edge das ist dann halt ziemlich früh, gab es im Ruhrpott eine Szene, die dann wiederum mit der alten Punk-Szene, aus der sie ja auch entstanden sind, weil der Anfang von Hardcore war keiner dabei, der nicht vorher mal Punk war. Ja, aber innerhalb von so einem Dreivierteljahr oder vom Jahr waren dann plötzlich kamen Skater-Kids, ja, die auch die Musik kannten, Agent Orange oder so, ja. Und wo aber nicht mehr diese Kleiderordnung herrschte wie früher in der Punk-Szene. Bei uns war das halt extrem wichtig, die Haare müssen abstehen, ja, so Waschlappen-Iro war halt nicht angesagt oder Schnorris-Punks oder so. Es gab halt so einen extremen Dresscode. Und da hat jeder genau geguckt, ja, guck mal da, die Jacke, die, da stimmt was nicht und so. Totale Popper eigentlich, ja. Aber halt so durch die Straße marschiert und dann Fratzengeballer. Ja, aber du hast halt irgendwie in diesem Dresscode so drin gesteckt, ja. Und es war aber auch eine Art Haltung, ja. Du konntest ja nicht irgendwie, wenn du nicht die tägliche Körperpflege beherrschst, dich so aufstylen. Ja, eigentlich waren wir genauso schlimm wie die Popper. Die es damals ja auch schon fast gar nicht mehr gab. Ne?
Habt ihr mit dem Trust-Fansign, das ist ja in dem Sinne ein Hardcore-Fansign gewesen.
Mhm, richtig.
Habt ihr damit den Grundstein so gelegt, dass es in Deutschland...
Definitiv. Das waren halt alles Leute, die von der Ami-Szene beeinflusst waren, die auch schon drüben waren damals. Haben das gesehen, haben Leute gekannt, die haben dann ganz schnell Bands rübergeholt auf Tourneen. Dolph, der hat ja immer dann zig Touren organisiert. Oder Armin Hoffmann. Die haben dann teilweise Bands lizenziert oder haben selbst Bands gemacht wie Ski Six, ja, die halt so Ami-Hardcore nachgespielt haben. Oder ich habe auch eine Band gehabt, Challenger Crew. Die haben auch, wir haben ja auch einfach nur Black Flag Riffs verwurstet, teilweise mit deutschen Texten und haben uns so aufgeführt wie eine Ami-Hardcore-Band. Ja. Und das war halt genau das Ding. Und diese Bands wurden halt alle dann auch im Trust gefeatured und das war eine richtige Explosion. Ja, weil dadurch, dass du im Alltag nicht mehr diesen Stress hattest, ja, du bist ja eine Kapuzenpulli. Mhm. Ja, das war damals eine Riesenaktion, in Deutschland Kapuzenpulli zu kaufen. Ja, es gab keine. Es gab in keinem Geschäft Kapuzen. Mittlerweile jeder Vollmonk hat einen Kapuzenpulli. Ja, ja, aber das hört sich jetzt blöd an. Wir vom, oder später sogar im Zap, ich habe damals Kapuzenpullis hergestellt, 30er Auflage, ich meine, die waren natürlich nach 3 Minuten ausverkauft, aber bis ich diese Pullis besorgt hatte, ja, das waren Aktionen, weil keine Textilfirma Kapuzenpullis hergestellt, ja. Total irre. Wo du halt gemerkt hast, diese Mode, diese Sportmode, das hat ja keinem wehgetan, weißt du, du hast ja nicht abgegrenzt von der Gesellschaft, ja, es war nicht mehr gefährlich, durch die Straßen zu laufen, aber du warst trotzdem erkennbar. Weißt du, wenn einer mit Kapuzenpulli kam, hast du gewusst, oh, Hardcore. Weißt du, das war natürlich in ein paar Jahren heutzutage auch undenkbar und hat halt keine Bedeutung mehr. Ja, aber das war damals ein absolutes Erkennungsmerkmal. Ja, oder Converse. Weißt du, kriegst du heute in jedem Dorfladen oder weißt du, dann hast du mal nicht mehr gekriegt, jetzt kriegst du, glaube ich, wieder. Also es gibt ja überall so Revival oder genau wie die Alpha-grünen Bomberjacken. Weißt du, jedes Model hat diese Jacke für 500.000 Euro. Und ja.
Ja, aber war Hardcore in Amerika was anderes wie in Deutschland am Anfang?
Ich glaube, wir haben die ziemlich gut imitiert. Wobei dort war es, glaube ich, sogar noch viel brutaler, wenn du heute, also wenn du auch aus Erzählungen. In New York war es eher noch Punkrock, ja. Durch diese Ramones-Geschichte und auch Agnostic Front und so, das waren ja oft alte Punks. Mhm. Ja, die aber dann ziemlich schnell zu Skinheads wurden, weil sie auch gesagt haben, wir wollen mit den Junkies und so nichts mehr zu tun haben, weil dort Heroin war halt ein Riesenproblem, ja. Und in Kalifornien war es halt wirklich ultra gewalttätig auch, ja, dass das entweder untereinander, abgesehen, also das Äußere hat dort nicht so die große Rolle gespielt, aber die waren halt echt aggressiv.
Die haben so ein Gangding da
mal. Ja, genau, da gibt es auch Stories, wo das hingeht bis zum Mord, ja. Beziehungsweise, wenn du dann später anguckst, Suicidal Tendencies, ja, wo die wirklich mit Knarren oder wo es angeblich bei Konzerten Morde gab, ja, wo die Leute totgeschlagen haben oder abgestochen und wurde gar nicht ermittelt. Also völlig kranke Scheiße, ja. Wo wir so eigentlich nur so ein bisschen Blümchenbild hatten, ja. Wir hatten so die Vorstellung, ah, da guck mal, tolle Stimmung und so. Aber dass es im Prinzip auch brutal war, klar. Wobei man sagen muss, das ist halt ein riesiges Gebiet, ist von Stadt zu Stadt anders, das war in Deutschland schon so. Es war in Homburg anders als in Mannheim und in Mannheim anders als in Ludwigshafen, ja, was eigentlich eine Stadt ist. Und das war wieder anders wie Heidelberg und Freiburg und Karlsruhe. Ja, riesige Unterschiede. Und du kannst sagen, alle 30 Kilometer gab es eine andere Szene. Und in Amerika kannst du dir vorstellen, bei der Größe, bei der Masse von Menschen, also so eine Vereinheitlichung ist immer schwer, ja, wenn du sagst, das war früher dort so und so.
Warst du in Amerika wegen Hardcore oder?
Ja, klar. Ja, das war absolut, ich war sowas von New York-Fan. Ich habe dann Leute kennengelernt, also als die hier auf Tour waren, bin dann hingefahren. Und wir waren so verrückt, ja, auf diese Musik, ja, so wahnsinnig. Also da war ja auch alles scheißegal, von wegen Ausbildung oder irgendwas. Hauptsache, die Mucke hat gestimmt, ja. Das war total irre eigentlich, wenn man das heute überlegt. Bei mir war halt das Glück, dass ich übers Zapp, ich konnte mich davon ernähren, ja. Ich musste halt gar nicht, ich war nicht in der Situation, dass ich halt irgendwie so einen 9-to-5-Job machen musste, ja. Und dann ist einer von meinen Kumpels, der war Grieche, der war in Hamburg und dort war ganz lange noch so eine Punk-Szene, ja. Hamburg war immer so strange, ja. Hardcore gab es dort eigentlich überhaupt nicht. Ja, wir waren dort, ich bin mal hingefahren, haben wir in der Hafenstraße, hat, glaube ich, Spermans oder irgendjemand gespielt. Das war für die total wie Außerirdische, ja, weil die dort immer noch so rumliefen und dann war dort alles viel politischer. Hafenstraße war besetzt, weißt du, linksautonome Szene und so. Völlig andere Welt. Ja, auch viel härter, sag ich mal, Auseinandersetzung mit Bullen und so. Wo 88, wo die Hafenstraße dann richtig besetzt, also wo, was heißt bürgerkriegsähnliche Zustände, aber da gab es wirklich so wie Schützengräben und so. Ja. Also die haben sich da so verbarrikadiert, das konnte gar nicht gestürmt mit Piratensendung und was da alles abging, ja. Und für die waren wir, das waren auch teilweise ältere Leute noch aus den 70ern, ja. Für die waren die Hardcore-Kids, waren halt Kids, ja. Die fanden das zwar ganz niedlich, also wir durften da so ein bisschen Musik machen, aber die haben das alles nicht so ernst genommen. Und von daher hast du da auch schon wieder gesehen, wie lokal das verschieden war. Ja? Dort hatte ich im Prinzip erst ganz spät in Hamburg eine Hardcore-Szene gegründet, wo ich mit der ganzen Sache schon gar nichts mehr zu tun hatte, die dann aber mehr so New-Metal-mäßig, also völlig anderes Ding. Hm.
Kommen wir nochmal zurück nach New York. Wie war es denn da in New York?
Wie hast du da gelebt? Pass auf, der Typ, total geile Story. Und zwar, das war auch so lustig, kam eine Band, Net Conflict, das waren ja Engländer, wie hießen die aus New York, die aussahen wie so England Crust Punks. Mit Amy war die Sängerin und das war die Frau von Roger Miret, Sänger von der Agnostic Front. Net Casualties, aber die sehen so ähnlich aus. Weißt, die waren so Stachelhaare. Mhm. Also die waren dann quasi 6 Jahre nach uns so völlig an, haben auch eigentlich andere Musik. Und die kamen dann auch in die Hafenstraße, ja. Und die hatten in ihrem Tross hatten die so ein Mädchen. Und die wiederum hat meinen Kumpel kennengelernt und die haben sich verliebt und dann haben die geheiratet. Und dann ist der mit nach New York gezogen und hat dann Taxi gefahren. Deswegen Spitzname Taxi Driver.
Super.
Pavlos. Der hat auch fürs Tab geschrieben. Und dann hat der, irgendwann hat der dort ein Label aufgemacht. Frank Edge hat dort die erste Madball-Single rausgebracht. Weil dort ist auch ein Dorf. Die Lower East End war ein Dorf. Du hast die Leute auf der Straße getroffen oder im Tompkins Square Park und so. Oder im ABC No Rio. Ja, das war so ein ganz kleiner, ranziger Club. Das war alles viel kleiner eigentlich als in Deutschland.
Ja, ja. Mit welchen Erwartungen bist du hingeflogen? Also hast du ja gedacht, jetzt kommt das große Ding. Also wenn ich
nach Quatsch steige, dann ist das los. Quatsch, ich bin ja kein Träumer. Ich habe das genau gewusst, die Dimension, was mich erwartet und so, ja. Aber New York an sich, das ist halt irre, ja. Die Stadt, die war der Knaller. Und wir haben halt in der Lower East Side gewohnt. Und zwar, geile Story, die Eltern von der Frau von Pablos, ja, das waren so alte Hippie-Künstler. Ja, der hat so abgefahrene so 3D-Bilder gemacht. Die hingen dort überall in diesem Atelier rum. Und die sind dann aber abgehauen nach Seattle, weil New York war denen zu kommerziell. Und wir haben dann dort in dieser Wohnung umsonst leben können. Ja? Das war gleichzeitig das ZAP-Hauptquartier in New York. Und das war West Broadway Nummer 418. Also eine Parallelstraße zum Broadway. Und dann vom Washington Square Park, der ist total bekannt. Also es war sowas von mitten in New York. Mittiger konntest du nicht in Manhattan wohnen, das war richtig geil. Und dann bist du unten rausgegangen und hast die Daily Star gehabt, Colt 45 gesoffen. Also das ist so eine Art, weiß ich bis heute, Whisky, Cola, Likör, ganz komisches Ding. Und war halt so Streetlife. War cool. Ja, hat mir gefallen.
Und wie hast du die Szene damals davor gefunden in New York? Das war jetzt Anfang der 90er, also 93, glaube
ich. Genau, da war halt, gab es halt ein super Studio, wo SFA hat zum Beispiel die Platte dort aufgenommen. Da habe ich auch so ein paar Mal als Background-Sänger durfte ich auch rumschreien. Klein, weißt du, so ein Studio, wo ist so ein Sound fabriziert und der hat nicht mal eine Eingangstür gehabt. Du musstest im Bordstein, was so wie in so einem Bierkeller, so ein Schacht, ja, dort musst du hochziehen, da bist du so eine Leiter runter, da war da oben das Studio. Total irre, das war so groß wie das Wohnzimmer hier. Weißt du, irgendwie in so einer Glasscheibe, also alles total mickrig, ja, auch wie die Leute gewohnt haben. Weil es halt damals auch schon teuer war, nicht zu vergleichen mit heute, aber es war alles nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellen würde. Ja, so da, also viele Leute neigen ja dazu, dass sie ihre eigene Realität, wenn sie woanders hingehen, dort umgesetzt sehen wollen oder das dann so umbauen. Ja, weißt du, aber das funktioniert halt nicht. Das ist schon allein die Entfernung, ja, oder die Masse an Menschen, das ist halt anders. Ja, aber ich fand's geil. Ich fand's richtig gut.
Du hast ja danach das Buch geschrieben, New York Hardcore, also mitgeschrieben, glaube ich. Das sind mehrere Leute, die da geschrieben haben.
Nee. Du meinst jetzt das New York City Hardcore, dieser Roman?
Ja, der in deiner Wikipedia-Seite verschrieben ist.
Ach so, nee, das ist ja ein Roman. Es gibt noch New York City Hardcore als, das ist eine Art Diskografie. Da habe ich aber nicht mitgeschrieben, glaube ich. Nee, das andere, das ist ja ein Roman, der spielt irgendwo in der Zukunft, aber das ist ja nur, da habe ich nochmal, den habe ich ja vor 4, 5 Jahren erst geschrieben, nochmal quasi diesen Begriff habe ich nochmal aus der Mottenkiste ausgepackt, um ihn einfach zu benutzen und dort diese ganzen Bands habe ich verwurstet. Der spielt in der Zukunft und es sind aber Rückblicke auf die 80er und 90er Jahre New York. Und es werden immer Namen gedroppt, ja, irgendwelche Bands oder Figuren, die wirklich gelebt haben oder immer noch leben. Also Leute, die da rumlaufen und die diskutieren dann, und wie war das damals bei dem Konzert und was ist da und sowas halt. Also das ist so eine Art, wie soll ich sagen, rückblickendes Tagebuch. Ja, spielt aber in der Zukunft.
Wir haben jetzt viel über Amerika und Hardcore gesprochen. Ich habe, wenn man Plastic Bomb liest, dann den Helge, seine Sachen, der hat ja so ein Hardcore-Buch-Projekt am Start gehabt. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile vollendet hat. Das Hardcore Network of Hardcore oder irgendwie sowas. Und da waren ja dann hauptsächlich finnische, schwedische Bands, die er dann so abfeiert. Also eher so die europäische Szene. Hast du da auch so Bezugspunkte dazu gehabt? Oder?
Ja. Und zwar Helge, der war halt damals schon, ist der nach, aus dem Ruhrpott, ja, ist der nach Homburg zu Konzerten gekommen. Mit Tudor Hospital oder HOA, also mit richtig guten Hardcore-Bands aus dem Pott. Aber der war immer irgendwie so eine Randfigur. Also der hat nie ein Fanzine gemacht oder sowas. Aber war immer irgendwo dabei, ja. Und hat dann später, hat er mich auch gefragt, wegen dem Buch, ja, Interview, hat mir irgendwelche Fragen geschickt und ich habe dann aber nicht so geantwortet, wie er das wollte. Ja, weil ich habe halt gesagt, es gab die und die Konflikte, ja, es gab da die Hardcore-Szene an sich, die war total untereinander zerstritten. Ja, also es gab Hardcore-Nord und Hardcore-Süd. Mhm. Ja, wir waren so der Pfadfinder-Club, sag ich mal. Und die im Norden, es waren mehr, die waren ein bisschen wilder. Ja, im AJZ Bielefeld, da ging es halt richtig ruppig auch zu. Ja, das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, völlig anders. Ja, und wir haben uns mit denen auch gebolzt und so. Also da war schon eine richtige Rivalität. Ja, also das war total irre. Punks gegen Hardcore, ja, wo es in Weinheim und so gab es immer Schlägereien, ja, wo die Punks die Hardcore-Typen gehasst haben. Oder dann Nord-Hardcore-Leute gegen Süd-Hardcore-Leute. Ja. Und Trust hieß ja vorher ursprünglich süddeutsches Hardcore-Magazin. Weißt du, das war ja schon ein Affront, weißt du, eine Ansage. Ja. Weil wir gesagt haben, mit den Norddeutschen, die haben gar keine Ahnung, dass ein Assi ist. Und Helge war halt einer von denen. Ja, der war irgendwo so zwischendrin, aber diese Geschichte, dieses Network of Friends, dass das gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen war, ja, sondern dass da ziemlich viel schiefgelaufen ist und dass es auch persönlich Dramen gab, ja, ganz üble Geschichten und so. Er hat das dann irgendwie, wollte er so eine Geschichte aufbauen, die halt meiner Meinung nach geschichtsverfälschend ist. Und er hat dann in alter stalinistischer Manier, hat er meinen Artikel komplett rausgeschmissen. Weißt du, mein Name existiert dort auch nicht in dem Buch. Obwohl ich sagen muss, das Trust am Anfang, die Organisation, nicht der Inhalt, habe alles ich gemacht. Ja, ich habe die Hefte verschickt. Ja, Druck haben wir in Augsburg gemacht, ich habe die da mitgenommen und so weiter und so fort. Also ich habe so die Briefmarken quasi geklebt. Ja, oder Sachen abgetippt und so. Und das ist schon ziemlich geschichtsverfälschend. Ich meine, mir ist es echt scheißegal, du hast mich jetzt drauf angesprochen, dann sage ich halt, wie es ist.
Ja.
Ja. Trust ist ja genauso, da darf mein Name ja nicht auftauchen.
Ich dachte nur, das klang halt vom Inhalt her von dem Buch so irgendwie, als wäre er eher so, als hätte er den Scheinwerfer eher so auf die europäische Szene geschmissen und die wäre ein bisschen anders gewesen als die amerikanische. Deshalb hatte ich das jetzt so.
Klar, nee, es gab ja diese Connection zu Italien und zu Holland. Mhm. Ja. Und Belgien teilweise noch. Und wir lagen halt glücklicherweise Homburg zwischendrin. Das lief dann so ab, dass wenn eine italienische Hardcore-Band, Negazione oder sowas, die musikalisch uns meilenweit voraus waren, ja, die haben da total irres Zeug gemacht, die haben dann wirklich in Homburg gespielt als einzigen Ort in Deutschland und sind dann aber, sind wir nachts teilweise weitergefahren nach Amsterdam oder nach Rotterdam oder was weiß ich. Rotterdam, weniger Amsterdam war damals, oder nach Venlo, ja, oder Arnhem war auch noch so ein Brennpunkt, ja. Aber das war so eine Schiene. Norditalien, ja, so, sag ich mal, ab Pisa, hoch über Mailand, Tübingen, Deutschland, Homburg und dann ging es gleich hoch, irgendwo Belgien war noch kurz und dann halt Holland. Ja, und das war wirklich dieses Netzwerk von Freunden, ja. Wo dann auch später, die hast dann irgendwo in Spanien nochmal getroffen und keine Ahnung, das war schon. Von daher stimmt das, ja. Nur, dass er dann hingeht und malt da ein anderes Bild und fragt manche Leute gar nicht, ja, die entscheidend daran beteiligt waren. Oder bei mir fand ich es halt lächerlich, ja, dass er nicht einfach die Antworten, wie ich es ihm geschrieben habe, ja, weil ich habe halt so ein paar Spitzen gegen Hardcore gebracht, ja, dass das Experiment meiner Meinung nach misslungen war irgendwann, ja, dass unsere Idee, dieses Network of Friends, nicht mehr gepasst hat, weil es einfach totaler Kommerz war. Also das war der Punkt, wo wir dann vom Hardcore wieder weg sind.
Wo fängt bei dir der Kommerz an? Also jetzt nicht speziell auf irgendwie
Kommerz war, dass dann plötzlich sind, also es war dann erstmal für uns, was persönlich war es schwieriger, weil dann Leute kamen, die eigentlich mit dieser alten Punk-Szene, weißt du, du hast ja gewusst, da waren Leute, die haben schon irgendwas so durchgemacht, weißt du, also gemeinsam Lebenserfahrung. Mhm. Dann kamen irgendwie die anderen, die kamen aus Metal-Bereich, weißt du, die haben vorher so matten Strumpfhosen-Metal gemacht und haben dann plötzlich gesehen, aha, da gibt's ein Publikum. Weißt du, ich mache jetzt mal so einen Text aus dem Baukasten und dann bin ich jetzt aber Hardcore. Ja? Und das hat ja dann auch funktioniert. Hardcore wurde ja dann ein eigenes Musikgenre, was wir aber nie wollten. Für uns war Hardcore immer Hardcore-Punk. Ja, eine andere Ausdrucksform von Punk. Und nicht irgendwie eine neue Musikrichtung, wo zig Leute Merchandising verkaufen oder sowas. Ja, wo auch keine Aussage und nicht die Gefahr und gar nichts drin ist. Ja, und das ist dann aber ziemlich schnell passiert. Und das war dann, wo so Bands aufgetaucht sind wie Hammerhead, ja, die dann eigentlich auch ganz früh Hardcore-Kids waren, ja, die ja auch gar nicht so rumgelaufen sind wie Punks, sondern die aber dann plötzlich lief Tobias Scheiß rum, hat sich ein Iro gemacht. Ja, so ein totaler Protest. Da ist wieder dieser kleinen Hardcore-Szene voll vor den Koffer geschissen. Mhm. Gesagt, wir machen jetzt diesen Kack. Oder bei mir auch, weißt du, ich bin dann 94 Chaos-Tage. Das war eigentlich die Quintessenz. 84 bei Chaos-Tagen ist eigentlich, war die Initialzündung für Hardcore in Deutschland. Weil dort die Punk-Szene im Arsch war. Ja, weil bei den Straßenschlachten so, da hast du gemerkt, es gab keinen Zusammenhalt. Es ist sau viel schiefgelaufen. Ja, dort wurde ja der eigene, das Glocksi wurde zerkloppt von den Punks. Ja, wo wir gesagt haben, die totale Destruktion, Ende aus, ja, wir machen jetzt was anderes, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. So, und dann kamen aber 10 Jahre später, 94, die Chaostage von diesen alten Hardcore oder Karl Nagel aufgerufenen Chaostage, kamen wieder zurück, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt mit dieser beschissen langweiligen Musikszene, wo überhaupt gar nichts mehr passiert, ja, wo nur noch diskutiert, in welche Richtung geht das musikal, was, dann sind so Sachen entstanden wie Nirvana und sowas. Das hat mit uns gar nichts zu tun gehabt.
Was? Gab es da oder in Fansigns dann halt einen entsprechenden Austausch oder Streitartikel?
Das ZAP, wir haben uns ja dann echt konzentriert, diese Chaos-Tal-Geschichte, das war ja eine Riesennummer im ZAP. Andere haben das total, wie soll ich sagen, boykottiert. Dann auch Punk-Szenes wie bei Plastikpunk war das auch so ganz komisch. Die waren dann mir schon so Punk als Hobby. Weißt du, nicht so viel Unruhe, ne, wenn es da plötzlich wieder zu Straßenschlacht kommt. Also, ne, lieber so der Punk, der jetzt bei Karstadt arbeitet, weißt du, der lustige Depp oder bei der Kreissparkasse, ja, guck mal, tolle Frisur, wie drollig. Weißt du, sowas. Das ist halt konträr dieser ursprünglichen Idee, ja. Aber die haben die halt wirklich, hast du gesehen, die sind ja explodiert, die wurden ja auch immer größer dann, ja. Und jeder Depp macht eine Band, ja, oder macht ein Fanzine und der will dann nur seinen Namen sehen, weißt du, und dann ist er da drin und zack, oder so funktioniert es ja heutzutage das Ochs. Weißt du, die bringen halt einfach 1 Million Reviews und dann haben sie 1 Million Leser. Verstehst du? Weil jeder, der drin erscheint oder seine Oma, hey Mama, ich bin in der Zeitung. Weißt du, so funktioniert das.
Hab ich so noch nicht beachtet.
Ja, überleg dir das mal. Weißt du, das ist halt wirklich, wenn du eine Masse an Telefonbucheinträgen sammelst, ja, und du bringst das raus, dann findet jeder vielleicht sich toll, dass er irgendwo in so einem Scheißheft wie dem Ochs erscheint. Das Ochs ist in meinen Augen ein Scheißheft.
Habe ich mir auch schon seit Jahren nicht mehr geholt.
Ja, du kannst es ja auch ja nicht lesen. Die haben zwar ein paar gute Schreiber drin, aber für die 3 Seiten brauche ich mein Kaufen sowieso nicht, ja. Außerdem diese Geschichte mit CD und Heft, das ist für mich sowieso schon Verrat an der Sache.
Warum?
Weil entweder du liest ein Heft, ja, oder du holst es, weil du Musik umsonst kriegst. Verstehst du? Also das hat für mich dann keine Aussage mehr. Klar, kannst du jetzt argumentieren, dann höre ich halt gleich die Band. Toller Service. Aber da ist auch Tor und Tür auf für Manipulation, weißt du? Das ist ja nichts anderes als eine Werbeplattform. Verstehst du? Das ist reine Werbung.
Ja gut, und die Bands, die machen... Das ist ja transparent, da weiß man ja, die musst du die Minuten kaufen, das kostet dich so und so viel als Band, wenn du auf die CD willst.
Ja, das finde ich total hart, weißt du? Also irgendwo... Gut, aber darüber denkt man halt gar nicht mehr nach, ja? Dass das irgendwo kacke... Also, was heißt, mir ist es auch echt scheißegal, ich rede mich nicht drüber auf, ne? Aber es ist halt so, wie es eigentlich früher nicht war, ja?
Du hast hier eben Chaos-Tage erwähnt. Auch dazu hast du ein Buch geschrieben. Und kann man lesen, hättest du im ZAP-Magazin journalistisch das Ganze abgearbeitet, thematisch.
Ja.
Chaos-Tage gab es Anfang der 80er.
Richtig.
Und in meiner Erinnerung dann irgendwann nochmal Mitte der 90er.
Ja.
Warst du bei beiden Veranstaltungen? Also warst du schon Anfang der 80er dabei?
Es gab die allerersten und zwar war das interessant, der Aufruf war, Dead Kennedys haben in Deutschland gespielt, in Stuttgart. Mhm. Wir als Homburger sind da natürlich hingefahren. Grandios. Wahnsinn. Das war mitten in der City von Stuttgart. Ich glaube, Alte Oper hieß das Ding, also ein ziemlich eindrucksvolles Gebäude. Und vorne war ausverkauft, ja. Und dann ging plötzlich so ein Klohäuschen auf und hat und es waren Flaschenmeer, unglaublich. Also der ganze, die Innenstadt war reiniges Scherbenmeer, ja. Und dann ging plötzlich die Tür auf, also so ein Fenster, und irgendjemand hat 5 Karten noch rausgestreckt, ja. Und dann plötzlich waren aber auch so Nietenpunker da und die haben dann so Exploited, Barmy Army. Und dann hat sich so ein Chor, ja, so wie heute bei Island, hat sich gesteigert und dann wurde der Laden gestürmt. Irre, die Security überrannt halt. Und dann ist der ganze Mob da drin und oben hat halt Shallow Biafra gespielt. Und dort war dann der erste Aufruf zu Chaos-Tagen 1982 in Hannover. Gab nämlich diese Punker-Kartei in Hannover. Die Bullen wollten also jeden, der aussah wie ein Punk, wie die Story vom Anfangs, ja, Karstadt war es halt voll freiwillig, ja. Dementsprechend konnten die Bullen sich an dir austoben. Ich war mal in Berlin, da haben sie auch an der Gedächtniskirche, wir saßen da rum, dann kamen direkt Zivis, Kumpel von mir voll die Fresse eingauen, Nasenring aus, der, dann mitgenommen und so, weißt du, es war so richtig Polizeirepression halt. Oder dann kam ich, da war ich 18, kam aus dem Urlaub und dann haben die Bullen meiner Mutter schon Bilder vorgelegt, wo ich mit Freunden vor der Gedächtniskirche stehe, was ich dort mache und so. Ja, überleg mal, was, wie lächerlich. Was die für eine Arbeit da, um uns zu observieren und sowas. Völlig eine Schucke. Ja, jedenfalls war es so, in Hannover gab es immer eine starke Skinhead-Szene, ja, und auch viele Ex-Punks, und Karl Nagel kam eigentlich erst später dahin aus Wuppertal, oder um es genauer zu sagen, eigentlich haben diese Punk-Treffen in Wuppertal gestartet, ja, auch unter Regie vom Nagel, war dort Teds, Punks, Skins, die haben sich alle in der Innenstadt getroffen, das waren so 200 Mannequins und Frauen, ja, und die Anfangstreffen liefen wir ab, also am Anfang gab es immer so kleine Schlägereien und dann haben wir aber gesagt, wir sind jetzt alle Freunde, ja, Streetlife und wir zusammen gegen alle anderen und die Bullen. Ja. Ja. Und das war eigentlich am Anfang mit dieser Aktion gegen die Punkerkartei in Hannover war so die Intention. Ja. Und dann war es aber schon 83 im Sommer, gab es schon erste Schlägereien mit Hamburger Skins und Hannoveraner, die sich dann auf die andere Seite gestellt haben. Ja. Und 84 war dann halt der offene Krieg. Also dann, was heißt Krieg? Dann war es war eigentlich 84 in meinen Augen schon kein Punk-Treffen mehr, sondern eine Antifa-Demo. Weißt du, weil da waren dann viele Linke dabei, die Punks vorher auch gehasst haben und haben da einen Demo-Zug organisiert. Weißt du, es war nicht dieses chaotische, unorganisierte wie 83, wo da war ja nichts angemeldet. Weißt du, es waren nur so Gruppen von Leuten, 50 sind ins Karstadt rein, haben alles mitgenommen, sind auf der anderen Seite wieder raus. Weißt du, so mit ja. Registrierkasse unterm Arm, so Sachen halt, ja. Total geil. Also die wussten auch gar nicht, was jetzt losgeht. Weißt du, komplett. Und in Wuppertal war das genauso. Weißt du, da sind wir einfach losgerannt, auch in Woolworths, weißt du, Socken eingesteckt, weißt du, oder rumgeschmissen, weil einfach so Scheiß gebaut, weil sie völlig jo, kindisch von mir aus. Ja, bisschen die Leute aufgeregt. Aber im Prinzip harmlos, ja. Und dann, wie gesagt, ab 84 war das total politisiert, ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass dann die Skins dort auch standen mit Heil Hitler, weißt du, da war nichts mehr mit Oi und unpolitisch, sondern war ganz klar, die sind jetzt Nazis. Weißt du, ab dem Moment war der Graben da, weißt du, war klar. Skinhead in Deutschland, klar gab es immer noch mal welche, die keine Nazis waren oder wurden, logisch. Aber es war halt so, dass das vorher nicht so klar war. Ja, und in dem Moment, weißt du, wenn da 80 oder, das war auch nur ein klägliches Häuflein, ja. Ich habe da noch so ungefähr 10 Meter von denen weggestanden, wo dann die Bullen auch dazwischen sind, mit Hunden und was weiß ich. Und die standen da halt wirklich mit Hitler groß einfach so. Und viele haben dann später gesagt, war nur Provokation. Weißt du, wo dann auch wirklich dann wieder in irgendwelche anderen Szenen abgehören. Hm? Ja.
Und dann gab es irgendwann eine Zeit lang gar keine Chaostage mehr. Mhm. Bis dann wieder 94.
Richtig, 10 Jahre war so eine Art Jubiläum. Da war eigentlich nicht so viel los, da haben aber die Bullen haben da ziemlich viel Scheiße gebaut, also sie haben total überreagiert. Und dann war aber die Antwort von der Szene. Und damals ist interessanterweise gab es eine ziemlich fitte Streetpunk-Szene, also Leute, ganz junge, die auch agil waren, was im Kopf hatten und irgendwie Bock hatten. Und das ist dann halt 95 explodiert, ne, wo dann wirklich der Supermarkt da ausgeräumt wurde und wo es echt gebrannt hat, ja, wo die Bullen auch nichts mehr unter Kontrolle hatten und so. Wo die auch selbst nicht mit gerechnet hätten, dass es zu sowas kommt, ja, wo diese riesige Straßenschlacht da entstanden ist, wo tagelang gedauert hat. Also das war schon, jo.
Du bist ja danach als Fachmann durch die Medien gelaufen, wenn man deine Wikipedia-Seite glauben darf.
Ja, ich war halt auch dabei, ja. Also ich habe jetzt nicht von der Couch
aus... Ja, aber wenn da drin steht, journalistische Aufarbeitung, dann, ja, wie hast du das journalistisch aufgearbeitet? Was war das?
Das Zap. Wir haben das halt berichtet.
Einfach nur, was ihr da gesehen habt.
Richtig. Wir haben halt Leute interviewt, die dort waren. Wir haben von verschiedenen Brennpunkten, ja, haben wir auch Bullen interviewt, weiß ich gar nicht. Aber wir haben halt das eine Gegenöffentlichkeit gebildet. Ja, im Gegensatz zu dieser Bildzeitungsschlagzeile und den Bildern, die da existiert haben. Ja, wir haben auch super Fotos gehabt von echt guten Fotografen, ja, wo gezeigt haben, wo die Bullen auch Scheiße gebaut haben und sowas, ja. Und diese ganze Randszenerie, ja, wo Viele waren auch da, die haben sich an den militanten Auseinandersetzungen gar nicht beteiligt. Weißt du, musst du das vorstellen, war vorne eine riesige Barrikade, eine Frontlinie in ein paar Straßen. Und wer halt Bock hatte, ist dorthin. Und wer nicht, der ist im Park, hat gesoffen und gefickt oder irgendwas gemacht, ja. Und hat davon gar nichts mitgekriegt. Ja, das war halt absolutes, wirklich Chaos-Tage, ja. Es war keine angemeldete Demo oder irgendwas, wo dann irgendein Lautsprecherwagen vor und hat eine Parole auf Lager, sondern es war völlig ziellos, ja. Und es wurde eigentlich nur dieses Gebiet verteidigt, ja. Die Bullen wollen das räumen, das hat aber nicht funktioniert. Und je mehr die aufgefahren haben, umso mehr wurde dann der Widerstand und umso heftiger die Auseinandersetzung und irgendwann sind die halt abgehauen. Weißt du, hat das ganze Viertel war in Punkhänden und morgens um 5 war halt der Pennymarkt dran.
Du hast das ja, wie gesagt, du hast ja ein Buch geschrieben dazu. Das ist ja auch verfilmt worden. Als Gegengerade kann man sich auch bei YouTube anschauen, werde ich in den Shownotes verlinken. Da sieht man Homburger und Zweibrücker Kennzeichen in dem Film, was schon mal sehr spaßig wirkt. Aber ist das so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Homburg damals so war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da jetzt irgendwie so deine Jugenderinnerungen niedergeschrieben hast, die da in dem Film irgendwie aufgearbeitet haben.
Nee, der Film, also erstmal das Buch, da sind schon viele Episoden, die wirklich so stattgefunden haben. Ja, aber das Buch hat mit dem Film gar nichts zu tun. Ja? Beim Film hast du immer generell das Problem, du hast kein, also Tarek, den ja gemacht hat, der hat kein Budget gehabt, ja, so gut wie keine Kohle. Und dementsprechend musst du halt gucken, wie schreibe ich das Drehbuch um? Ja, also das Drehbuch von diesem Film, was eigentlich gar kein Drehbuch hat, ja, der ist ja völlig verwirrt irgendwo. Das da nur ein paar Namen, also die Handlung ist haarsträubend. Das Buch ist zwar auch chaotisch, aber irgendwo ist da so eine Art roter Faden, ja. Aber das Buch und der Film, das sind zwei total verschiedene Sachen, ja. Nur, wenn du halt nicht die Möglichkeiten hast, das war von vornherein klar, dass der das Buch nicht 1:1 verfilmt, dann kommt halt was komplett anders raus, ja. Und ich fand, es waren ein paar coole Bilder dabei und auch coole Leute, die wir da nochmal kennengelernt haben, die mitgemacht haben und so. Und das Highlight war halt natürlich in Saarbrücken die Straßenschlacht, die halt total eskaliert ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wo dann die Leute plötzlich echte Steine geschmissen haben, dann das Bullenauto umgeworfen und das zerdeppert und so. Also allein für diese Aktion, ja, das war halt ein Riesenspaß, ja. Und ich sage mir, der Film, ja, künstlerisch zwiespältig, ich habe ihn ja einmal angeguckt, er ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ja, ist nicht so mein Ding. Ja. Okay. Aber insgesamt alles andere, Dreharbeiten, die ganzen Storys drumherum, dann natürlich die Premiere, ja, mit dem Benz in Hannover, wo es dann auch nochmal so Mini-Chaos-Tage gab und in dem Hotel, das dann zerlegt wurde und so, also es war schon alles stilgerecht. Also das war schon geil. Du hast dann auch wieder die alten Leute getroffen und auch viele Junge, ja, die dabei waren und es war abgefahrene Aktion, also war toll. Ja, also von daher, der Film ist schon absolut historisch ein absolutes Ding, obwohl er natürlich diese Chaos-Tagen-Geschichte überhaupt nicht widerspiegelt, sondern es ist ja irgendwie so eine Art Liebesgeschichte und auch mit dem Buch nichts zu tun hat. Ja.
Wenn man dir jetzt so zuhört, du hast ein paar Jahre in New York, hast da gelebt, du hast da in Deutschland einiges erlebt. Warum lebst du eigentlich noch im Saarland? Warum in Bexbach? Warum treibt es dich da nicht raus? Oder hat es dich in den Jahren nicht mal irgendwann ja woanders schon hin verschlagen?
Ja, ich war in jedem Erdteil. Wenn du New York gesehen hast, dann kannst du das nicht mehr mit vielen anderen toppen. Ja? Hm. Und irgendwo jetzt als Rucksacktourist auf den Philippinen rumzulaufen, ist nicht mein Ding.
Ja? Ja, man hätte ja sehen können, dass dich West-Berlin gereizt hätte irgendwie
in den 80er Jahren. Nee, da habe ich ganz am Anfang, das war zwar zum gewissen Zeitpunkt auch geil, ja, aber das jo, hat nicht gepasst. Und dann war es ja mittlerweile auch so, du hast dann mittlerweile auch hier eine richtig lebendige Szene gehabt. Ja, auch Leute von früher gekannt, dann kamen fitte neue dazu. Weißt, dann hat sich das irgendwo anders entwickelt, weißt, wo du am Rand bist. Und irgendwann, wenn du dann über 30 bist, dann willst du auch nicht jedes Wochenende unbedingt zum Konzert oder das und das machen. Ja. Mich hat es dann irgendwann auch schlicht und ergreifend gelangweilt. Und habe dann halt über die Piercing- und Tattoo-Schäden in Homburg meinen Laden aufgemacht.
Das wäre auch ein spannendes Thema. Du hast nach New York, hast du das, glaube ich, auch gemacht,
genau,
oder? War das, hast du dort die Einflüsse mitbekommen? Weil
da bin ich erst darauf gekommen, ne? Das war total...
Nochmal zur Erinnerung, wir sind immer noch bei Anfang der 90er New York, ne?
Ja, ja, genau. Das war 92, genau. Und dann kam Steffen Rose, der macht heute immer noch Hardcore-Konzerte in Weinheim, hat so eine Agentur, der ist ziemlich cool, der Typ. Und dann kam der an, war mit seiner Freundin da und hat gesagt, ey, pass auf, gehst du heute Mittag mit, wir gehen da oben, Gauntlet ist ein Piercing-Laden, ich lass mich piercen. Ich sag, wie piercen, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, ja, er lässt sich hier so einen Stecker durch die Brustwarze machen und seine Freundin kriegt einen Augenbrauenstecker. Ich so, oh, revolutionär, ne? So eine Scheiße. Und die Freundin von ihm, die war total bieder, das war so eine Postbote. Dann habe ich gedacht, ey, Alter, was soll das? Ja, das ist so total schräg, ja. Dann bin ich dahin mitgegangen und es war die Hölle, ja. Da waren Kamerateams aus der ganzen Welt. Ich habe da, die sind alle durchgeknallt, ja. Und dieser Gauntlet-Typ, Jim Ward hieß der, das war aus der Homo-Szene, ja. Der ist mit so Lederbuchsen rumgelatscht, hinten arschfrei und so. Habe ich gedacht, ey, total crazy alles, ja. Das wird sich niemals durchsetzen in Deutschland. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam zurück und dann war hier ein GI, ein ehemaliger. Der konnte auch piercen, ja. Der hat das auch gemacht teilweise. Und dann hat gesagt, ey, Moses, come on, let's do a piercing studio. Und dann habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Und zwei Wochen später hat morgens um 8 hat es geklingelt, ja. Und ich gucke aus dem Haus raus und dann steht unten so ein Mädchen und zeigt so mit dem Finger auf die Zunge. Loch, Loch. Ich sage, das ist Wahnsinn, ja. Und dann ging das ab wie eine Rakete. Ja, weil irgendwo war das ja auch eine Szene gebunden. Oder damals war ja Techno gerade so im Kommen. Mhm. Und jeder... der in die Disco wollte oder Bauchnabel-Piercing und so, das war Explosion. Ja. Und dann haben wir das halt so gemacht. Das war eigentlich alles.
Du bietest aber nur noch Piercing an dem Geschäft, oder?
Nee, früher habe ich immer gesagt, nee, wir machen keine Tests, ich mache eines Piercing-Studio. Und dann hatten wir Gast-Tätowierer, Maxe aus Dessau oder wer war noch, aus Leipzig haben wir ein paar gehabt. Und habe jetzt mittlerweile in Saarbrücken mal einen festen Tätowierer. Also früher habe ich immer gesagt, Tattoo, das ist was ganz anderes und so. Ist ja auch was anderes. Aber wir haben so viele Nachfragen gehabt, irgendwann haben wir gesagt, komm, wir holen das nochmal einen rein. Und jetzt ist es halt so. Und ich bin ziemlich zufrieden, weil er echt ein super Künstler ist, unser Tätowierer. Und sein eigenes Ding durchzieht. Und dass er über diese Plattform sich etablieren konnte. Ja, das hat mir halt da auch echt gefallen. Und Piercing ist halt einfach ein Handwerk und da habe ich dann wirklich schon, sag ich mal, einfach qualitativ so hohen Standard hochgezogen und da bin ich halt dann wirklich spießer und akkurat, ja, dass ich das dann aufrechterhalten will, immer besser werden und dann ist da irgendwo so eine Konkurrenz, ja, du willst dann das nochmal toppen und steigern, noch professioneller und so hatte ich das halt entwickelt, deswegen existieren wir wahrscheinlich auch immer noch, das ist seit mittlerweile 23 Jahren. Um auf die Frage zurückzukommen, warum ich dann letztendlich doch wieder im Saarland gelandet bin, ja, es ist halt, ich habe ja dann in Hannover gewohnt, war dort eigentlich mehr in Hamburg, St. Pauli in der Hopfenstraße habe ich da immer gehaust, sage ich mal, und habe diese Anfänge von St. Pauli mitgekriegt und da war es dann aber letztendlich auch so, es hat mich nicht gelangweilt, aber es hat mich dann doch aus irgendwelchen Gründen wieder zurückgezogen, ja. Weil hier hat sich auch mittlerweile dann in der Zeit, wo ich weg war, ziemlich viel entwickelt, ja. Und man konnte irgendwo existieren.
Erzähl mal ein bisschen, was sich da so entwickelt hat hier im Saarland, weil
es gab erstmal viel mehr Leute, die da irgendwie Draht zu hatten. Es gab fitte Leute auch, es gab Leute, die Bands gemacht haben. Es gab immer noch das AZ Homburg, ja.
Was für Bands gab es da so?
Ach Gott. Irgendwelche, wo ich jetzt nicht mehr den Namen weiß, weißt du, also das ist eine richtige Musikszene halt entstanden, ja, oder Leute, die dann halt in der Garage den Namen quasi übernommen haben, ja, und haben dort zig Konzerte gemacht, weißt du, im kleinen Club, im großen Club oder irgendwelche andere, Jutz Merzig oder Jutz Blies Kastel.
Ja, Hardcore, ja, ist so in Saarbrücken ja immer noch großes
Ding. Ja, ne? Das ist ein Riesending, weißt du, das war quasi explodiert, ohne dass ich da irgendwas damit zu tun gehabt hätte, ja. Das war ja eigentlich, sag ich mal, früher unser Baby, ja, in Homburg und hat sich völlig von alleine irgendwie entwickelt, ja. Zwar vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber scheißegal. Es war nicht verkehrt und insgesamt war es halt, du hast halt im Saarland, es ist nicht die totale Provinz, ja, jetzt wie irgendwo in Bayern oder in der Pfalz oder so, sondern du hast mit Saarbrücken, das ist eine richtige Großstadt und du bist halt von Homburg bist du in 20 Minuten am Bahnhof in Saarbrücken. Das ist schon eine zusammenhängende Stadt, ja. Du fährst ja hier nicht 30 Kilometer durch Lohai und triffst keinen Mensch oder so, weißt du?
Das stimmt, ja.
Also für mich ist Saarland ist schon großstädtischer.
Mit verschiedenen Vierteln irgendwie.
Genau, richtig, weißt du, genau so ist es halt. Und da hast du auf der anderen Seite trotzdem auch diese Natur und diesen ganzen Kram. Und wenn du halt hier irgendwo, für mich ist das dann total geil, in Oberbexbach ins Freibad zu gehen. Weißt du, das sind so Kindheitserinnerungen, da kannst du so richtig geil die Bahn ziehen, weißt du, und guckst halt auf den Wald, die Vöglein zwitschern und die Welt ist in Ordnung. Ja, da brauche ich den Kreuzberg in der Hundescheiße rumzutappen. Nee, ist so. Was soll ich dort? Weißt du, wo irgendwelche Hipster mich aufregen, weil sie scheiß Bärte haben? Oder an jeder Ecke irgendeiner mit Latte Macchiato in der Hand rumläuft, das ist nicht mein Ding. Weißt du, die Sorte von Großstadt brauche ich nicht. Weißt du, das ist einfach Kacke. Und wenn ich irgendwie auf die Kacke hauen will, dann fahre ich nach St. Pauli. Das sind von mir, sind das 622 Kilometer bis ans Jolly Roger. Ja, und dann bin ich bei meinen alten Freunden und Heilau und dann nach drei Tage bist danach krank, sag ich mal. Weißt du, du hast einmal auf die Kacke und dann ist gut. Ja, und Ende aus. Und im Saarland hast du halt das Ding, das finde ich jetzt nicht beengend oder so, sondern das ist eher sogar ein Vorteil. Irgendwo triffst du immer jemand, wo den kennt oder du hast ihn schon mal gesehen aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Weißt du, man läuft sich immer irgendwo über den Weg. Und das ist so eine Art von sozialem Leben, ja, wo du in der Anonymität, wie in New York, ja, wo du dann wirklich nur in dieser Szene gefangen bist, sonst nicht möglich ist. Weißt du, wenn ich irgendwo rumlatsch, dann geh die Hand hoch rein, ja, weißt du, wo du auch überlegst, wo erkenne ich den? War der jetzt von Piercing oder Punk oder Hardcore oder mittlerweile als Arzt oder irgendwas? Weißt du, das ist halt so. Und das ist halt witzig, weil da auch Leute von früher dann in ihrem jetzigen Beruf nochmal triffst, in anderen Positionen. Das ist auch interessant. Weißt du, wo sind manche Punks von früher gelandet? Weißt du, wie denken die? Weißt du, sind die immer noch so drauf? Denken die wie du? Weißt du, was ja irgendwo eine Lebenseinstellung ist? Ja? Also auf jeden Fall kein Arschloch zu sein oder sich gegenüber anderen als Arschloch zu benehmen oder sowas.
Ja.
Und das finde ich halt echt super, wenn du dann einen nach 20 Jahren nochmal triffst und der ist dann, was weiß ich, wo in der Firma, Betriebsrat oder keine Ahnung. Im besten Fall. Der eine oder andere ist vielleicht auch schon hinüber oder sitzt im Knast oder was weiß ich. Aber du läufst jedem irgendwann nochmal über den Weg. Und das ist halt das Geile am Saarland.
Du hast eben schon das JUZ, also AJZ in Homburg angesprochen. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Aber das muss ja ein relativ legendärer Laden gewesen sein. Kannst du da ein bisschen was zur Geschichte von dem Laden erzählen?
Ja gut, das war halt ganz früher, war das eines der ersten selbstverwalteten Jugendzentren.
Wie ist das entstanden? Also habt ihr es besetzt oder habt ihr es mit der Stadt irgendwie ausgehandelt?
Nee, das
oder?
War ganz am Anfang, gab es im Saarland und speziell in Homburg gab es eine ziemlich große Junkie-Szene, ja, doch aus der Hippie-Welt sozusagen. Und die haben in Homburg in so einer abgelegenen, so eine alte, was war das, so eine Art Mini-Kirche, ja, haben die Junkies haben dort so eine Art Sozial-Jugendzentrum, ja, wo die sich dann getroffen haben, dann haben die dann mit dem Pfarrer gelabert und irgendeinen Scheiß. Und dort sind wir dann so infiltriert, die Punks, wir waren dann viel jünger, haben unten im Keller so einen Raum gekriegt und dann waren später die Hippies nicht mehr da, waren nur noch wir da. Ja, da gab es auch riesen Stress immer, weil wir die quasi dann so rausgedrängt haben. Und vom Open House ausgehend gab es dann später an der Eisenbahnstraße, war eine alte Ballettschule. Dort haben wir dann das AJZ aufgemacht. Und da waren wir halt komplett autonom. Also wir konnten alles, also es gab keine Sozialarbeiter, nichts. Ja. Wir haben dort eigene Theke gemacht, absolut unkommerziell. Ja. Wir haben Konzerte organisiert. Und das war halt so der absolute Brennpunkt. Ne? Da sind wirklich Leute, zum Beispiel hat gespielt Scream mit Dave Grohl von Nirvana und Foo Fighters mittwochsabends für 5 Mark vor 5 Leuten. Weißt du? Und Dave Grohl, der war total stark, der fand, sagte, ey, Homburg ist so geil, weißt du, ich zieh glaube ich hierher und so. Weißt du, der Typ von Foo Fighters kennt vielleicht ein paar Hörer. So Dinge sind da halt passiert, weißt? Wo du dann halt auch denkst, boah, du kannst die Geschichte auch im allerletzten Loch schreiben, ja, Hauptsache du machst irgendwas. Aber das Machen, das war halt auch immer mit Arbeit und einer Form von Disziplin und dass man sich auf andere verlassen kann, verbunden. Ja, und wenn sowas dann halt nicht mehr ist, ja, dann kommt halt der Kommerz. Ja, wenn jeder nur noch irgendwas macht für Kohle, dann hast du halt Security. Gab es ja früher auch nicht. Mhm. Weißt du, entweder jeder hat auf jeden aufgepasst und wenn es halt Stunk gab, wurde er halt rausgeschmissen. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Ja. Aber gut, das ist halt der Lauf der Dinge. Ich glaube nicht, dass man das Rad der Geschichte so zurückdrehen kann. Klar, das gibt es woanders noch. Ja, gerade, ich glaube, im Osten ist das so ziemlich verbreitet. Aber das Homburger IOZ, das hat einen Ruf gehabt, bundesweit oder sage ich mal Europa oder von mir sagt man echt weltweit, ja. Weil wir haben Bands aus Italien, wir haben aus Amiland, alles was rüberkam, hat bei uns gespielt.
Wer hat das organisiert oder wie habt ihr das organisiert?
Alles persönliche Kontakte. Also diese Agentur gab es ja noch gar nicht. Dann hat.
Na gut, ich meine, ich kann zwar ein Konzert mit einer Band ausmachen, aber deswegen kann ich ja die Bar nicht selber machen, die Tür nicht selber machen.
Nee, es war immer so ein Stamm von 20, 30 Leuten. Weißt du, die Einheimischen, die dort irgendwas gemacht haben. Ja, da war zwar eine Fluktuation, weißt du, Leute sind gegangen, gekommen, persönlich verstritten, weißt du, Liebespärchen, so die ganzen Geschichten halt. Aber es war eigentlich nur eine Clique von Leuten, die irgendwas gemeinsam gemacht hat. Ja, und das war halt absolut lebenserfüllend. Heute sitzen die vielleicht ja lieber im Stadtpark an der Skaterampe rum, ja, und haben keinen Bock, ein Konzert zu organisieren. Ja, und fahren halt lieber im Kreis oder sowas. Ja, ist halt so. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil du es gerade mit dem
Machen oder hattest. Fußball, weißt du, das ist ja mit der Ultraszene, die ist halt viel später entstanden, dass die auch so in Anführungsstrichen so einen Unsinn machen, weißt du, ihre Energie verschwenden für irgendwas, was nichts bringt. Weißt du, du verdienst ja nichts dran.
Ja.
Weißt du, verschwende deine Jugend. Weißt du, bei uns hat ja keiner gedacht, ich mache jetzt hier 5 Jahre, putze ich die Klos im AJZ und danach bin ich dann, was weiß ich, Hausmeister oder sowas. Weißt du, das hat keinen interessiert. Weißt du, oder wir gehen jetzt Bier kaufen, also, oder morgen muss geputzt werden, lange Gesichter. Weißt du, aber irgendwie funktioniert das und dann am gewissen Punkt funktioniert es aber nicht mehr, wenn es dann nur noch 3 Leute sind, ja, weil die sich dann den Arsch aufreißen. Und das waren ja dann oft Leute, die dann nach Saarbrücken gezogen sind, haben dort eine Kneipe aufgemacht oder die Garage übernommen. Und ganz viele aus Homburg, ja, die sind dann einfach irgendwann abgewandert.
Wenn du mir jetzt als Zugezogenen so ein paar Tipps geben willst, für abends fortzugehen, wenn du sagst, da kannst du dich noch halbwegs mit vernünftiger Musik unterhalten, wo kann ich hingehen hier im Saarland?
Ja gut, ich war neulich, war ich jetzt wirklich in meinem ganzen Leben vielleicht 2 Mal, ich war total begeistert von Nilles, muss ich sagen, weil da abends um 5:30 ein Punkband
gespielt hat. Das ist Saarbrücken, ne?
Ja, im Norwieser Viertel, nachdem FC Homburg gegen Saar 05 gespielt hat, war dort super Atmosphäre, also war cool. Dann, was halt immer noch so eine Anlaufstelle ist, weil halt die alten Gesichter dort auch rumhängen, Karate Club Meier, ja, oder Garage für Konzerte, ja. Aber ansonsten, so genau kenne ich mich halt auch nicht aus. Ne?
Weil, ja, hast du mit der Musik noch was am Hut? Also?
Ja gut, wenn ein gutes Konzert ist, gehe ich halt auch mal hin. Ja, oder wenn so ganz alte Schlager spielen.
Was aber wenn ich jetzt zu Hause an deinen Plattenschrank gehen würde, dann würde ich da immer noch
die
Hardcore-Platten von damals finden.
Ja klar, die habe ich ja nicht weggeschmissen. So, die neuen Sachen bin ich überhaupt nicht up to date. Also jetzt zur neuen Hardcore-Szene, was da abgeht, diese ganzen Strömungen und so und boah, dieses Unsägliche, dass dann irgendwie die Nazis damit eingesickert sind und das auch für sich vereinert haben und sogar den Namen sich haben schützen lassen wollen. Ja, das war, das habe ich nur so am Rand mitgekriegt, weil, wo ich nur mit den Händen über dem Kopf, wo ich gedacht habe, Alter, ey, was ist nur los? Scheiße. Irgendwas ist komplett schief gelaufen. Ja. Nee, aber das ist, also ich gucke jetzt nicht irgendwo im Netz, wo jetzt am Wochenende ein geiles Konzert ist. Ich gehe lieber zum Fußball und kipp mir dort ein Bier in die Rüstung und beobachte so ein bisschen, was so seitwärts vom Spielfeld abgeht. Und das reicht eigentlich, weißt du? Dann ist die Freizeit schon aufgebraucht, fertig aus.
Wenn wir dann schon Fußball haben, dann gehen wir da mal zum FC St. Pauli, weil den hast du ja vorhin schon erwähnt, dass das so dein Ding ist. Aber das war nicht immer so, ne? Also der FC Homburg, ich meine, ich hätte letztens von dir Bilder entdeckt, die du selber gepostet hast sogar, aus dem Waldstadion, irgendwann in den 80ern, irgendein Zweitliga-Aufstieg oder irgendwas.
Nee.
Also hat die Fußball, deine Fußballlust schon dann in Homburg angefangen oder bist du in Hamburg Fußball gucken gegangen und dann in Homburg?
Nee, in Homburg, das ist. Früher war ja als Punkist nicht zum Fußball gegangen. Ja? Zum Beispiel Sven Brooks von St. Pauli, der ist 1988 bei der EM, ist der wirklich original. In Deutschland waren die ja, glaube ich, damals in der 88, wenn ich mich erinnere. Irgendwie ist der da rumgereist. Ja. Weißt du, bist du den Spielen? Jeder hat gedacht, der ist völlig verrückt, ja. Grüßen, weil der hat damals ein Iro gehabt, Lebensgefahr. Also, weil Slav, Leute, Bomber ja ein stolzer Deutsche. Hm? Gab es ja damals noch. Und der hat das aber gemacht. Und der ging zum Beispiel schon, als er noch in Köln gewohnt hat, immer zum Köln, hat das aber verheimlicht. Hat immer gesagt, er muss heute Mittag irgendwo anders hin, als sein Punker-Kollegen, weil die gedacht haben, der ist verrückt, ne? Der geht zum Fußball. Ne, das war damals in Punk-Szene völlig verpönt. Ja? Und dann hat sich das aber so entwickelt über St. Pauli und so weiter und so fort. Und mittlerweile, Homburg war halt schon, als ich Kind war, Traditionsverein, wo die gegen die Bayern gespielt haben, gewonnen und so. Und ich wohne in der Straße, ja, ich sehe das Flutlicht, ja. Und wenn du aus dem Fenster guckst und siehst das Flutlicht, dann geht meine Hand automatisch zum Haustürschlüssel, ja, und dann gehe ich halt raus und gehe dorthin. Das ist klar, ja, manchmal ist es ja auch richtig interessant, was dort passiert und so, ja, weil du hast manchmal richtig Atmosphäre und so, ist zwar natürlich nicht zu vergleichen mit früher Bundesliga, aber ich stelle mich auch dorthin mit 360 Mann im strömenden Regen manchmal. Und lass den Regen meinen Bierbecher träufeln, ja, und freue mich, weil ich dort im Rund stehe und gucke mir die Scheiße an. Ja, das ist für mich entspannend. Ich weiß nicht, warum so ist, aber es ist so.
Und dein Hang zu St. Pauli, ist der auch noch da, oder?
Joa, es ist einfach zu weit weg. Ja, das hier ist was anderes. Du gehst raus, weißt du, bist in 5 Minuten am Stadion und kennst auch jedes Arschloch, das da rumläuft, ja, vom Präsident bis zum Platzwart und jeden, ja. Und abends gehst du noch in die Stadt ein trinken und danach fällst du halt ins Bett. Und, ja, St. Pauli, gut, ich würde mich mal freuen, wenn wir nach Marseille fahren, international.
Ja, ja.
Ich hoffe, dass ich das echt noch erlebe. Vielleicht steigen wir ja nächstes Jahr auf. Aber momentan ist besuchsmäßig und so ist Homburg absolut, hat St. Pauli schon längst den Rang abgelaufen. Wir haben da auch so einen kleinen St. Pauli-Blog und so, wo halt auch Leute sind, die auch immer zu St. Pauli gegangen sind, weißt du, oder die den Verein auch geil finden und dann bist halt unter Gleichgesinnten, musst dann nicht irgendwelche hohen Sprüche anhören und so. Das ist schon ganz cool, dass wir das da so etabliert haben. Und ja, der Verein an sich ist halt ja auch chaotisch und familiär und man hat immer das Gefühl, man kann irgendwas vielleicht noch machen, ja.
Das ist halt schon cool. Ein ländlicher Verein halt.
Ja. Wobei ich muss sagen, meine allerfrühste Sozialisation fußballmäßig war Borussia Neunkirchen. Ja? Mein Vater, der war ja auf der Hütte.
Mhm.
Und da war es absolut Usus nach dem Schichtwechsel, ja, dass die dort alle ins Ellenfeld sind. Und das Ellenfeld an sich ist in meinen Augen eines der geilsten Fußballstadien der Welt. Ja? Mit der Kurve und der Tribüne. Das war als Kind, wenn ich da 19 Jahre war, ja, und da waren dann 15.000 Leute oder 20, das war schon Hammer. Also dann hast du hinten
auf der Spießerkurve?
Ja, hast du Schienenwolf, weißt du, dieser legendäre, also genau, Schienenwolf hat ja was mit dem Seewolf zu tun und so, weißt du. So die Nummer, also diese legendären Kutten,
ja.
Sag ich mal.
Ja, wenn du so Neunkirchen schon, also wenn dein Vater hier auf der Hütte war, dann kennst du das ja, wie die ganze Hütte hier noch stand, das rumgequalmt hat. Wie kann ich mir Neunkirchen vorstellen zu der Zeit?
Boah, ey, das war wirklich wie, wie soll ich sagen, so stellen wir sich halt England in der vorindustriellen Zeit. Also die Story ist, dass wirklich, du konntest die Wäsche nicht raushängen, ja, weil dann die, wurde die schwarz vom Ruß und so, das stimmt tatsächlich. Ja. Oder wenn dann unten in der Stadt, wo jetzt das Einkaufszentrum ist, wenn da das Tor aufging, ja, Tor 1 war das, glaube ich, wo vorne das stumme Denkmal, da gab es die geile Legende, wenn ein Arbeiter rauskommt und hat das gut geschafft, ja, dann wackelt der stumme Karl mit seiner Zange. Ja, der hat so eine Zange, hat er am Denkmal. Die wird dann so wackeln. Ich habe als Kind immer gedacht, oh Gott, hat er jetzt gewackelt? Ich hatte so richtig als Kind, weißt du, als 5-6-Jähriger habe ich immer geguckt auf die Zange, weil das sind ja hunderte oder tausende von Leuten morgens raus. Ja. Das war schon geil.
Ich will jetzt auch mal auf die Zange gucken.
Ja, und schon. Und die haben dann halt das Kneipen, den weißt du, wo dann auch so früh mit. Ich war dann später auch mal in der Corona-Schenke, weißt du, wo so diese Prollgespräch, weißt du, so hingestellt, weißt du, Bier. Also, jetzt bin ich voll, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt haue ich ihr Stahlbe auf die Fresse. Total crazy halt. Nee, das war schon absolut so englischer Arbeiterstaat und dann die Stimmung im Stadion. Eine Durchsage vergiss nie. So, während dem Spiel plötzlich, wir gratulieren Karl-Heinz Schmidt, er wurde gerade Vater. Ihre Frau hat ein Kind geboren. Also der war im Stadion.
Nur
Genial,
konsequent.
weißt du, absolut konsequent, ja.
Wenn wir jetzt nochmal zurück zu ihm machen, wenn man deine Wikipedia-Seite liest, du bist ja echt ein Macher, du
Ah, lass
hast
die
die
Wikipedia sein,
Fansites,
da steht nur
ja,
Scheiße drin.
dann der kann ich nicht auf abarbeiten.
Ja.
Weil da steht ja alles drin. Und da steht drin, dass du in den diversesten Fansites mitgearbeitet hast. Wenn man dann schaut, dann warst du in New York, dann hast du dieses Buch ausgebracht, deinen Laden aufgemacht. Also sprich, du bist schon jemand, der was machen muss. Jetzt hat man so das Gefühl, die letzten Jahre ist das eher ruhiger geworden. Also ich habe kein Fansign, kein Buch mehr von dir gesehen oder gehört. Wie sieht es da
Ja.
aus? Gibt es da noch mal was? Oder hast du da anderweitig Pläne, dich jetzt mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen?
Ich hatte die Idee, vor ungefähr einem halben Jahr das Tab nochmal auferstehen zu lassen. Allerdings, ich bin jetzt berufstätig als Arzt, mache da unheimlich viel Bereitschaftsdienst und so weiter und so fort. Das macht auch riesen Spaß und ist ein absolut genialer Job, sage ich mal. Was heißt Job? Das ist irgendwie ein geiles Ding halt, ja. Und das ziehe ich auch durch, die Nummer, ja. Das, irgendwie bist du so drin und dann machst du halt immer weiter. Das ist ein täglicher Kampf. Und, ja, wie es halt so ist, ja, ist wahnsinnig spannend und interessant und Herausforderung halt einfach auch, ja. Und das Zapp, da hatte ich die Idee, dass ich jemand quasi engagiere. Ich gebe den Namen, habe ein Konzept, ja. Und der oder die setzen das um und dann probieren wir, ob wir nochmal ein Heft, ja, mit einer neuen Idee, aber unbedingt als Heft, ja, und nicht digital, auf den Markt bringen, ja. Entweder es geht ab wie die Wutz oder nicht. Es gibt von Andy Warhol gab es früher oder gibt es immer noch ein Heft Interview. Ja, das hat mich ziemlich beeindruckt. Die haben dort unheimlich viel Fotos, ja. Ungefähr in dem Stil hätte ich es auch probiert aufzuziehen. Wirklich richtig geile Fotos, ja. Jetzt nicht explizit nur von Konzerten oder sowas, sondern irgendwas Abgefahrenes oder auch das, was jetzt die Bild-Zeitung mittlerweile auch macht, dass Leser sich selbst irgendwie einbringen, ja, dass die wirklich abgedrehte Sachen schicken, weißt, und das wird dann 10 Bilder links und dann das Beste rechts oder irgendwas, so Unterhaltung halt einfach, also dass Leute echt Spaß haben, es ist aber coole Unterhaltung, die sich nicht auf Kosten von anderen irgendwie lustig macht oder irgendwie Hass streut, sondern, weißt du, so das, was Punk ursprünglich war, so den Leuten vor die Hütte kacken, weißt du, sich aber nicht erwischen lassen. Also so, also diese
Ja.
Till-Eulenspiegel-Nummer, weißt du, oder den Spiegel ins Gesicht halten. Und das war ja nichts anderes, dieses scheiße Aussehen, weißt du, das war ja nur, guck mal, ihr kämpft euch jeden Tag und seid trotzdem so scheiße wie wir oder noch viel schlimmer, ja, weil wir uns nicht verbiegen. Das war diese Quintessenz, ja, diese ursprüngliche totale Verweigerungshaltung. Ja, um nichts anderes ging es ja.
Gut, Moses, dann bedanke ich mich für deine Geduld, für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Kein Problem, das gern. Ich bin jetzt ein Schwäbel hier. Im alten Neukircher Kiez.
Wir sitzen hier mitten in meinen Kirchen.
Das war der Hörfehler Folge 14 mit Moses Arndt auf meiner heimischen Couch. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es euch mal auf Facebook oder auf Twitter unter @DocOkocha. Den Hörfehler gibt es hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, eine gute Woche und ein starkes Wochenende.
But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, we've got to be so strong.